herzlich willkommen zu Folge 176 vom Aus dem Maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Sendung ist außerdem der Moritz. Hallo Moritz.
Schönen guten Abend.
Und der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen. Und ich nehme den Ball direkt auf. Der Spieltag am Wochenende, sowohl vom Verein als auch von der Gästekurve so bestimmt, stand ganz im Zeichen des viel zu frühen Todes von Newton Opokumensa, dem Jugendspieler der Fortuna aus Düsseldorf. Und auch wir wollen natürlich seiner erinnern, indem wir seinen Namen nennen und indem wir an ihn erinnern, dass er eben als junger Mensch mit viel Hoffnung bei der Fortuna Fußball gespielt hat und durch ein tragisches Unglück sein Leben endete. Ich könnte da sicherlich später noch mehr zu sagen, aber wie die Fortuna damit umgeht, auch wie die Kurve damit umgegangen ist und alle drumherum, finde ich sehr wichtig und richtig. Und die Fortuna sammelt auch Geld für die Unterstützung der Familie. Jede Unterstützung kann sie sicherlich gebrauchen, ob das jetzt emotionaler, aber vielleicht auch finanzieller Art ist. Und wenn ihr spenden wollt, dann findet ihr auf den Social-Media-Kanälen oder der Homepage der Fortuna Hinweise, wie ihr das über die Fortuna Düsseldorf tun könnt. Ja, ich glaube, das zeigt einmal mehr, was Fußball ist oder auch manchmal nicht ist. Und wir gedenken deiner Newton und ja, müssen jetzt irgendwie überlegen, wie wir in diese Aufnahme wiederkommen.
Harter Cut an dieser Stelle, aber es geht natürlich irgendwie nicht anders. Wir widmen uns dann jetzt in der restlichen Folge dem normalen Tagesgeschäft der Fortuna, müssen da auch über einiges sprechen, nicht zuletzt natürlich über den 2:0 Auswärtssieg bei Darmstadt 98, aber müssen am Anfang natürlich auch noch der Chronistenpflicht gerecht werden und über einen durchaus wichtigen Transfer sprechen, den wir, glaube ich, eigentlich in all seinen Eventualitäten in der letzten Folge schon beschrieben haben. Das ist jetzt alles genauso eingetreten, wie es vorher berichtet worden war. Yannick Engelhardt wechselt in die Serie A zu Como. Fortuna kriegt da einen schönen Batzen Geld und ja, wahrscheinlich eben auch einen schönen Batzen Geld, den man teilweise in die Verstärkung der Mannschaft für die kommende Saison stecken kann, aber mit dem man halt wahrscheinlich auch das ein oder andere finanzielle Loch ausgleichen kann aus dem laufenden Betrieb. Wahrscheinlich wird da der Großteil des Geldes hinfließen. Wer sich für die Finanzen der Fortuna interessiert, und das sollten wir, in gewisser Weise natürlich alle, weil das eben unglaublich wichtig ist, dem können wir unbedingt ans Herz legen, diese Woche, wahrscheinlich Mittwoch oder Donnerstag, mal die Augen offen zu halten in euren Podcatchern oder wo auch immer ihr unseren Podcast immer konsumiert. Dann wird wahrscheinlich nochmal eine weitere Folge erscheinen, eine ähnliche, wie wir sie Ende letzten Jahres zur Mitgliedervollversammlung aufgenommen haben, als es um die Bilanz der Fortuna ging. Dieses Mal wollen wir nochmal auf die Bilanzzahlen der Fortuna schauen, dann aber eben im Kontext der von der DFL veröffentlichten Zahlen, die machen das halt immer zum Ende des Geschäftsjahres im Juni. Ja, große Empfehlung von uns, also schaltet da sehr, sehr gerne rein. Ich habe schon angesprochen, durch das Geld, das man mit Engelhardt einnimmt, wird man mit Sicherheit eben auch noch den Kader für 24/25 verstärken wollen. Allerdings hat Klaus Allofs ja gesagt, dass man auf der Position von Engelhardt eben nichts mehr tun will. Wie plausibel ist denn das?
Also, weiß ich nicht. Also, was die Kaderbreite angeht, die Klaus Allofs in den letzten Jahren hingelegt hat, ist doch sehr plausibel, dass er das so meint. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das nicht auch, sagen wir mal, er würde am Ende der Saison, oder was wir ja prognostiziert haben, man versucht, diesen Kaderplatz halt am Transferschluss zu füllen. Da hilft es natürlich auch, wenn man vorab jetzt vielleicht nicht irgendwie rumschreit, wir brauchen dringend einen, bitte, 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 gibt uns einen Spieler, sondern wenn man halt eine gewisse innere Ruhe ausstrahlt. Und das kann Klaus Allofs natürlich wie kaum jemand anderes auf der Welt. Und ich glaube, deswegen ist das keine total schlechte Strategie, wenn es eine Strategie ist. Es kann natürlich sein, dass er sich sagt, brauchen wir nicht. Es würde schon, glaube ich, Sinn machen. Aber wir schauen mal, was da passiert. Ne?
Ja, die Frage ist ja, also die Gegenfrage ist ja, ob sich Fortuna den Luxus leisten kann, den sie letztes Jahr im Mittelfeld hatte.
Oder? Die sollten sich mal den Luxus leisten eines breiten Kaders. Insgesamt. Ja, und nicht nur, man kann ja sagen, die hatten letztes Jahr einen Luxus im Mittelfeld, das stimmt, aber halt vielleicht, was die Spielerqualität angeht, die man da zur Verfügung hatte, was die Breite angeht, war das eigentlich Normalzustand oder sollte eigentlich ein Normalzustand sein und den kann man ja einfach herstellen.
Ja, aber ich möchte jetzt nochmal ganz kurz, das habe ich letzte Woche schon gesagt, man hat ja einen geholt für die defensive Mittelfeldposition. Das ist ein junger Spieler natürlich, aber das war ja letztes Jahr auch mit Yannick Engelhardt. Also klar, hat man sich erhofft, dass der richtig durch die Decke geht. Aber das, was der da abgerissen hat, das hat ja auch keiner erwartet. So.
Ja, schon. Und
du schon?
Ich erinnere an den Spotcast, ja,
der gesagt hat,
der genau das fotografiert hat. Und dem glaube ich natürlich.
Ich meine auch, dass wir das wirklich fast alle, also jetzt vielleicht nicht in der, also vielleicht nicht jetzt komplett bis zu diesem, mit diesem Erfolg, aber ich glaube, wenn wir uns die ersten Folgen von uns anhören, sind wir, glaube ich, wirklich alle davon ausgegangen, dass das jemand sein könnte, der wirklich richtig einschlägt. Und hat er dann ja eben auch glücklicherweise gemacht. Ob das jetzt bei Noam Bamba wirklich vergleichbar ist, ist halt schwer zu sagen. Aber es ist schon sehr, sehr richtig, Moritz, dass du jetzt hier, glaube ich, nicht zum ersten Mal bei unseren Aufnahmen darauf verweist, dass das schon auch jemand ist, der halt diese Position spielen kann. Und auch wenn er halt irgendwie sehr, sehr wenig Erfahrung jetzt auf diesem Niveau mitbringt und gerade ja irgendwie auch nicht zuletzt wegen einer Verletzung ein bisschen hinten dran ist, kann man ja schon noch immer noch mal darauf verweisen, dass es auf jeden Fall jemand ist, der mit Sicherheit viel Talent hat. Also ich glaube, wer mit 16 Jahren in der Champions League debütiert, der bringt ein bisschen Talent mit und wir müssen halt einfach hoffen, dass die Fortuna das halt irgendwie rauskitzeln kann. Dann wahrscheinlich nicht jetzt vielleicht sofort Anfang August, aber dann vielleicht zu einem etwas späteren Zeitpunkt in der Saison und dass das natürlich genau, trotzdem nicht heißen muss, dass man sich nicht eventuell doch noch irgendwie auf dieser Position verstärkt, genau. Ist natürlich irgendwie schwer zu sagen, aber was man glaube ich schon sagen kann, ist, dass der Fokus jetzt gerade in der täglichen Arbeit, wenn es um Transfers geht, natürlich irgendwie erstmal auf anderen Positionen liegt. Das kann man schon festhalten, namentlich nochmal vorne im Mittelsturm und auf den Außenpositionen.
Genau, und ich habe das ja auch letzte Woche auch gesagt. Ich finde es auch nachvollziehbar, da halt zu gucken, was so passieren kann in der Endphase des Transferfensters, wenn es nur darum geht, Yannick Engelhardt zu ersetzen, was anderes. Ich meine, das ist eine Wiederholung der letzten Woche, wenn halt Ao Tanaka auch noch geht, dann hat man da doch deutlich mehr
Handlungsdruck. Dann müssen wir sowieso nochmal, dann müssen wir ganz anders sprechen. So, das ist völlig außer Frage. Aber ich sehe jetzt gerade den Bedarf nicht so krass. Einfach, weil ich denke, wie viel haben wir an Transfergeldern jetzt übrig, um in die Mannschaft zu investieren? Da sehe ich einfach andere Mannschaftsteile, Lou hat sie schon angesprochen, deutlich wichtiger. Und deswegen denke ich, man ist nicht bei minus ein Spieler im Vergleich zur letzten Saison, auch Kaderbreite mäßig. Nochmal, Yannick Engelhardt können wir so nicht ersetzen. Der hatte vorher auch auf dem Niveau noch nicht gespielt. Ne? Also das auf dem Ding, klar hat man das erhofft und so, aber es ist trotzdem natürlich eine Wahnsinnsgeschichte, dass der innerhalb von einem Jahr zu so einem finanziell hochklassigen Transfer auch sich hocharbeitet, ist ja auch schon Wahnsinn. Deswegen, ich sehe einfach die Prioritäten woanders und denke, dass das Mittelfeld, wenn Cello Sobotka gesund bleibt,
ja.
nicht so schlecht aufgestellt ist.
Weißt du, warum du das sagst, Moritz? Weil du die erste Halbzeit von dem Spiel gegen Darmstadt nicht gesehen hast.
Da so, hast du recht.
Überleitung, jetzt ihr.
Ja, ja. Das Darmstadt-Spiel, das Darmstadt-Spiel, ich meine, das war in den letzten Wochen jetzt schon ein kleiner Fokus von uns. Moritz, wir haben da ja schon irgendwie hingeschaut, haben uns sehr darauf gefreut, als der Spielplan rauskam und haben uns dann ja eigentlich auch schnell entschieden, dass wir unbedingt zum ersten Spiel der Fortuna fahren wollen. Ja, leider ist dann ja irgendwie unsere Fahrt nicht ganz so erfolgreich verlaufen für uns persönlich, wie wir uns das gehofft haben. Also die grobe Zusammenfassung ist, ich glaube, wir haben erstmal nach Kaufen der Karte erstmal festgestellt, dass der ICE irgendwie gerade nicht fährt und doppelt so lang braucht wie sonst. Dann musste ich am Sonntagmorgen leider kurzfristig meine Teilnahme an der Fahrt absagen. Sehr, sehr ärgerlich. Und ja, du warst dann letztendlich zur Halbzeitpause im Stadion oder wie war das?
Ja, ich würde mal sagen, da kam so das eine zum anderen. Ne? So dein kleiner tiermedizinischer Notfall gepaart mit sagen wir, einer Person unserer Reisegruppe, ich lasse völlig offen, wer den Wecker nicht gehört hat, weswegen wir dann einfach auch ein bisschen später losgekommen sind, als wir wollten. Naja, und als ich halt nachgeschaut hatte, waren es 2 Stunden, 3 Minuten bis zum Parkplatz vor dem Merckstadion am Böllenfalltor. So, dann sind wir natürlich ein bisschen zu spät los, okay, aber immer noch mit Puffer. So, dann gibt es halt einen Unfall auf der A3 mit lauter Fortunen, die dann da im Stau stehen. Wir haben dann noch so eine Landpartie gemacht, um dann um 13.30 Uhr kurz vor dem Parkplatz vom Stadion am Böllenfalltor oder an der Merck Arena oder was, von der Polizei wegen unseres Kennzeichens nicht durchgelassen zu werden, weil wir dann zum Gästebereich sollten. Und dann so, nee, hier fahren sie so und so weiter. Dann sind wir da angekommen, dann haben die gesagt, wir hatten aber ja Tickets für die Nordtribüne, wo dann die Polizei wiederum gesagt hat, nee, hier ist nur Gäste, hier kommen sie gar nicht zur Nordtribüne, müssen weiter rumfahren und so weiter. Dann sind wir irgendwann, also wir waren um Punkt 13.30 kurz vor dem Stadion. Ja, im Endeffekt gibt es diesen Parkplatz quasi nicht. Wir sind da irgendwann dann hingekommen, da passen wahrscheinlich 1.000 Autos drauf oder 500, was dazu führt, dass das ganze angrenzende Viertel einfach komplett voller Autos steht. Und wir dann da einfach nochmal gut 35 Minuten rumgegurkt sind, um dann 10 Minuten zum Stadion zu laufen und pünktlich zur Nachspielzeit der ersten Halbzeit dann auch auf unseren Plätzen saßen.
Was lernen wir daraus? Stadion abreißen und irgendwo an den Stadtrand packen?
Ja,
Autobahnanschluss und Messegelände.
Die haben es halt versaut dadurch, dass sie um das Stadion rum irgendwie so eine riesen TU aufgebaut haben. Und wahrscheinlich war das vorher alles Brache. Und da konnte man einfach drauf stehen. So. Und da sind jetzt einfach ganz viele neue Gebäude und es ist alles bebaut drumherum. Und man hat sich nicht überlegt, was machen wir dann mit den Autos?
Diese Bildungsscheiße, immer wieder das Gleiche.
Ja.
Schlimm. Ah. Okay, aber dann hast du die erste Halbzeit verpasst.
Ja.
Ich sag mal so sportlich gesehen, keine total schlimme Entscheidung oder Konsequenz des Tages, ist natürlich trotzdem ärgerlich. Ansonsten erstmal, also außer dass deine Anfahrt ein bisschen chaotisch war, gab es ja nicht so viel Überraschendes, wenn man sich diese Aufstellung angeguckt hat. So wie man das erwarten konnte, stellte sich die Fortuna auf oder habt ihr da irgendwie überraschende Dinge festgestellt, mit denen ihr nicht gerechnet hattet?
Absolut in keinster Weise. Also ich glaube, das Einzige, was man irgendwie dazu irgendwie nochmal kurz hervorheben kann, ist, dass es das Profidebüt von Danny Schmidt gewesen ist. Ansonsten wirklich keinerlei Überraschungen. Ich glaube, genau die Elf, die auch gegen Ipswich im letzten Test so auf dem Feld gestanden hat am Anfang und dementsprechend ehrlicherweise ja auch eigentlich wenig Sachen, die einem dann auf dem Feld krass überrascht haben, oder Jan?
Null. Also ich glaube, bis zur 82. Minute war das genau das Spiel, das ich erwartet hatte. Das finde ich natürlich gut, dass mir sowas, wenn meine Sachen bestätigt werden, dann fühle ich mich ja bestätigt. Dann fühle ich mich ja sehr gut. Oder sexy und erfolgreich, wie der Kommentator zwischendurch die Fortuna nannte. Direkt am Anfang, diese Fortuna sei jetzt wieder sexy und erfolgreich. So hat sie aber nicht unbedingt gespielt. Also zumindest sexy nicht. Erfolgreich dann vielleicht im weiteren Verlauf schon. Beide Mannschaften hatten einen klaren Fokus auf wir stehen stabil. Ich glaube, das Wort stabil ist das Wort, das ich am meisten in meine Notizen reingeschrieben habe. Wobei die Fortuna jetzt auf dem Niveau der ersten Halbzeit irgendwie schon gezeigt hat, dass sie mehr kann. Also dass halt da Spieler sind, die halt guten Fußball spielen können. Bei Darmstadt hat man das eine Zeit lang nicht gesehen, auch wenn die nicht schlecht waren. Ne? Die haben halt einfach stabil gestanden und dementsprechend hat man sich so ein bisschen neutralisiert.
Ja, das fand ich eigentlich auch das, was eigentlich die meiste Zeit des Spiels, aber natürlich vor allen Dingen bis zum Führungstreffer der Fortuna einfach über allem stand, dass sich da die beiden Mannschaften im Stabilitätspakt irgendwie die Hände gereicht haben und vor allen Dingen einfach keine Fehler machen wollten und irgendwie auch einfach erstmal in dieser Liga ankommen wollten auf Darmstädter Seite. Und auch Fortuna hat ja durchaus irgendwie noch ihr Päckchen zu tragen aus der letzten Saison und wollte da mit Sicherheit auch nicht ins offene Messer laufen. Und dementsprechend waren dann Tore eigentlich auch Mangelware, auch wenn, genau wie du sagst, ich das auch irgendwie ganz angenehm fand zu sehen, dass Fortuna schon von den beiden Mannschaften diejenige war, die dann ab und zu mal irgendwie etwas gefälliger geworden ist und die vielleicht irgendwie auch die besseren Halbchancen hatte, wenn man das so nennen kann. Allerdings ohne da jetzt irgendwie wirklich mal zwingend zu werden.
Ich glaube, dem hatte man am Anfang den Eindruck, die Mannschaft, die jetzt den Standard hier endlich reinmacht, die gewinnt das Spiel. So muss man es halt sagen. Also das, ja. Was ich mir ja überlegt habe, also du hast jetzt von der letzten Saison gesprochen und die letzte Saison merkte man ja dieser Mannschaft auch spielerisch noch total an. Also nicht, wirklich nichts, was man da sah, hat einen überrascht. Rechts hatte Zimmermann eigentlich immer den Ball. Der hat insgesamt ein unglaubliches Spiel gemacht, total wichtig für dieses Spiel, aber hat auch immer den Ball gehabt, mehr oder weniger. Alles ging über rechts, über links ging fast nichts, das gesamte Spiel. Aber auch gerade in dieser ersten Halbzeit hatte man das Gefühl, da geht auch gar nicht. Also, weil es war wie letzte Saison. Also Spieler, die auf links den Ball bekommen, haben alleine links den Ball. Wenn Emma Ejoa den Ball hatte links, hatte er keine offensive Anspielstation. Und eine Reihe vorher mit Schinter Appekamp, der da spielte, aber eben häufig eben eingerückt war, war das das Gleiche. Und das ist so ein bisschen so der erste Punkt, wo ich mir, sich mir ein Fragezeichen stellt nach dem Spiel. Ja, also, dass die Fortuna so einen Rechtsfokus hat, das ist nichts Neues, das ist, glaube ich, seitdem wir diesen Podcast machen, mehr oder weniger so. Ja, aber man fehlt jetzt, es fehlt halt links, Zollis, und dieser individuelle Faktor, der dann halt eine Rolle spielen kann, war einfach nicht da. Plus halt, dass eigentlich Appelkamp ja irgendwie noch mal weiter reingerückt war und irgendwie noch weniger Teil des Spiels sein konnte. Also diese linke Seite ist, glaube ich, eine Seite, die wir insgesamt in den Blick bekommen müssen. Und ich mich frage, ob das mit dem Personal, das man da hat, immer noch so funktionieren kann oder ob man da halt nicht dieses Offensivspiel insgesamt etwas anders aufstellen muss.
Ja, ich würde auch denken, dass die linke Seite ist wirklich deutlich noch irgendwie eine Work in Progress. Da wird man, glaube ich, nicht planen, so irgendwie bis zum, also so im September, im Oktober irgendwie weiterzuspielen, sondern das macht man jetzt eben so, wie es sich ergibt. Und dann ist es halt irgendwie positiv zu sehen, dass es halt eben doch funktioniert. Also gerade auch, weil das, was man dann halt insgesamt ja gespielt hat, schon irgendwie auch einfach sehr, sehr fluide gewesen ist. Also da wird sich dann ja, also sind ja einige Spieler, die sich halt eben dann nicht strikt an ihre Positionen halten. Ne? Kennen wir natürlich, nicht mehr, dass ein Ao Tanaka dann oft mit den beiden Innenverteidigern hinten zusammen aufgebaut hat in einer Dreierkette. Dann aber, wenn es halt irgendwie gegen den Ball geht, oder der Ball halt in der gegnerischen Hälfte ist, er halt dann irgendwie wieder viel, viel weiter vorne ist, vor Sobotka. Nicht immer, aber halt sehr, sehr häufig, sobald man halt eben das mittlere Spieldrittel überbrückt hat. Ja, du hast es schon gesagt, Appelkamp ist eigentlich immer in den Zehnerraum eingerückt, also eigentlich fast noch stärker, als wir das, finde ich, von ihm bei früheren Spielen gesehen haben, auch zum Beispiel ja in der Rösler-Zeit ja sehr, sehr viel. Aber diesmal fand ich das noch auffälliger, wie stark der eingerückt hat. Der war ja wirklich gar nicht eigentlich auf dem Flügel zu finden. In der normalen Spielstellung, wenn Fortuna halt aus der Verteidigerposition raus aufgebaut hat, stand er ja wirklich einfach im Zehnerraum und Emma war der einzige Spieler auf der linken Seite und hat halt auf der gleichen Höhe die Breite gegeben wie Klaus, ne? Also die beiden standen gleich hoch. Zimmermann war dann halt immer noch hinter Klaus. Oberdorf ist halt so ein bisschen weiter vorgerückt, als es Hoffmann dann halt getan hat. Also eigentlich fast auf dem ganzen Platz halt so eine Asymmetrie, um dann halt eben den einsamen Emma auf der linken Position so ein bisschen abzusichern. So hat man es dann auch irgendwie immer wieder geschafft, den Zehnerraum zu überladen. Aber da haben so richtig die Abstimmungen halt irgendwie noch nicht gestimmt. Ich fand das dann in der zweiten Hälfte ein bisschen besser, ehrlicherweise, in der Raumaufteilung.
Weil da auch, hat er, war das, in der ersten Halbzeit ist mir nicht aufgefallen, in der zweiten Halbzeit lungerte Marcel Sobotka dann häufig links rum. In der ersten habe ich halt nicht so drauf geachtet vielleicht, aber vielleicht ist das irgendwie ein Aspekt, der quasi so eine gewisse Konsequenz dieser ganzen, des Appelkampschen Verhalten in der ersten Hälfte widerspiegelt, der eh stärker in der Mitte reinzog, dass man sagt, okay, man schiebt dann halt so Sobotka ein bisschen nach links rein oder halt einen der anderen, um da irgendwie noch was zu ermöglichen.
Aber, also mir ist das auch erst in der zweiten Halbzeit aufgefallen. Ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das halt eine von diesen kleinen Umstellungen gewesen ist, von diesen kleinen Korrekturen, die man dann irgendwie in der Halbzeitpause nochmal vorgenommen hat und die dann vielleicht irgendwie dafür gesorgt haben, dass man insgesamt die Räume im Positionsspiel halt einfach ein bisschen besser besetzt hat und dementsprechend dann eben in der zweiten Halbzeit auch erfolgreicher gewesen ist, auch wenn das natürlich irgendwie dann durch einen Standard passiert, dass man dieses Spiel irgendwie aufgehebelt bekommt. Aber ich fand auch diese Ansätze in der ersten Halbzeit irgendwie eigentlich ganz gut zu sehen. Also wie gesagt, nichts, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt das System und das Personal, mit dem wir irgendwie in die Hinrunde starten und so wird die Fortuna spielen und so wollen wir spielen. Das ist mehr oder weniger schon fertig, aber genau wie wir das, glaube ich, auch letzte Woche angesprochen haben, einfach sich zu versichern, die Basis, um Erfolg zu haben und um was zu entwickeln, ist da. Und diese Basis ist dieses Fundament, das wir da haben aus der letzten Saison und aus den letzten Jahren, Daniel Thun ganz generell und in diesem Kader, wo dann ja schon sehr, sehr wenig verändert worden ist. Ne? Also ich glaube, wenn jetzt alle Spieler fit gewesen wären, hätte man vielleicht mit Vermey vorne gestartet und dementsprechend halt einfach 11 Spieler auf dem Platz gehabt, die auch letzte Saison im Kader waren. Ne? Dieses Fundament ist da und dieses Fundament erstmal zu haben, das ist ein unglaublicher Wert. Und dieses Fundament wird in vielen Spielen ausreichen, um mindestens auf Augenhöhe mit dem Gegner zu sein in der zweiten Liga oder vielleicht sogar ein kleines bisschen besser zu sein. Und das muss dann nicht automatisch heißen, dass man deswegen um den Aufstieg mitspielt, aber das heißt einfach, dass man eigentlich in jedes Spiel reingehen kann und erstmal eine richtig gute Chance hat zu punkten und das ist zu diesem Zeitpunkt der Saison richtig viel wert.
Also, wenn ich mich jetzt hier mal so aus der zweiten Halbzeit einschalten darf, was ja sehr gut bis auf eine Szene geklappt hat, war ja einfach das Fernhalten der Darmstädter vom eigenen Strafraum beziehungsweise von gefährlichen Abschlusssituationen. Und das ist ja zumindest ein Fundament, wenn du es ansprichst, Lou. Also da wird es ja tendenziell eher noch besser höchstens, wenn Jamil Siebert wiederkommt und wer weiß, was noch an Entlastung auf den Flügeln für Emma / Zimbo kommen könnten. Dann ist das ja was einen wirklich sehr optimistisch stimmen kann, oder? Also diese...
Man muss halt, ich glaube, da würde ich erstmal beobachten, wie der SV Darmstadt 98 sich offensiv so entwickelt diese Saison. Also ich fand die defensiv auch stark, gerade so Kleefisch und Will, die halt defensiv da, wie ich finde, ganz gut gearbeitet haben, auch manchmal ein bisschen rüde reingegangen sind. aber nach vorne war das schon noch ein bisschen dünn. Also da gab es
ja, halt so. Also, ne, ich bin ja, man kommt irgendwie in diese zweite Halbzeit rein und es gibt ja dann irgendwie so eine Phase, wo irgendwie doch ziemlich viele Bälle irgendwie sehr schnell wieder verloren gehen und immer wieder bei Darmstadt landen und so weiter. Das heißt, ja, es gibt eigentlich so eine Phase, in der man Darmstadt ein bisschen einlädt. So.
Ja, und Darmstadt ist halt nicht gut genug, um die Einladung anzunehmen.
Ja, ich glaube, also für mich hat es auch so gewirkt, als wäre dann die Viererkette da hinten doch sehr sicher und würde diese Fehler immer wieder ausbügeln. Weil ich glaube, diese Ballverluste kamen nicht aus der Viererkette, sondern eine Reihe vorher.
Ja, also das war jetzt, ich bin eigentlich deiner Meinung. Ich wollte jetzt aber, also ich finde auch, dass diese defensive Leistung, um nochmal das Wort Stabilität heranzubringen, das fängt halt, also die Viererkette ja, aber es fängt halt eigentlich auch früher an. Zum Beispiel Shinta Appelkamp so schwach, also so, was heißt schwach, so wenig präsent er offensiv war, defensiv hat er halt einen super Job gemacht. Ja, wie alle anderen auch. Und die Defensivläufe des gesamten Mittelfeldverbundes waren halt immer da und immer gut, würde ich sagen. Und das ist, glaube ich, auch eben Teil dessen, was Lou da anspricht, auf den man halt aufbauen kann. Ne? Die wissen halt, was sie machen müssen. Und auch das ist ja, auch das sind Dinge, die man eigentlich, wenn man eben nicht eingespielt ist, zusammen lernen muss, ne? Zusammen verteidigen. Und das kann man aber. Ja. Es kommt nur noch darauf an, zusammen Tore zu schießen. Ich finde es müßig, jetzt quasi über Dani Schmidt zu sprechen, der natürlich einfach keine große Rolle gespielt hat in diesem Spiel. Das hat aber auch wirklich keiner erwartet. Das haben wir letzte Woche schon gesagt. Das ist halt so. Das ist für ihn halt eine undankbare Rolle. Es war auch ein undankbares Spiel dafür vielleicht. Da tut es wahrscheinlich nochmal gut, wenn man sich da personell anders aufstellen kann, ohne ihm da jetzt irgendwie Böses zu wollen, ne?
Ja, also ich glaube, für das Profidebüt, das war mit Sicherheit nicht der Entwicklungsplan, den man für ihn gehabt hat, ihn direkt im allerersten Spiel von Anfang an halt spielen zu lassen. Man hat ihm ja wirklich, glaube ich, geholt und ihm gesagt, dass er halt die Möglichkeit bekommt, sich über die zweite Mannschaft an die erste, also halt für die erste zu empfehlen. So, und das ist natürlich einfach nicht der richtige Moment gewesen. Und dafür hat das echt ordentlich gemacht, aber hing halt wirklich komplett in der Luft und war eben auch den Darmstädter Verteidigern physisch einfach irgendwie nicht gewachsen, nicht richtig gewachsen. Und ja, aber es ist einfach unglaublich gut, dass er halt überhaupt da ist und eben diese Aufgabe übernehmen kann. Und er wird sie wohl auch gegen Karlsruhe nochmal übernehmen müssen. Da können wir uns sehr, sehr glücklich schätzen. Und dann müssen wir eben hoffen, dass die verletzten Stürmer bald zurückkommen. Und vielleicht wird man ja eben auch nochmal auf dieser Position nachlegen.
Meine Lieblings-Danny-Schmidt-Szene ist eine Szene von einer Ecke, die relativ lange dauert in der Vorbereitung irgendwie. Und man sieht Tanaka, der auf ihn zugeht und ihm ganz klar erklärt, was er jetzt machen soll. Und Danny Schmidt hört Tanaka mit großen Augen zu. Und es ist eigentlich ziemlich offensichtlich, dass er ihm sagt, geh auf den ersten Pfosten, geh um den Verteidiger rum. Die Ecke kommt kurz und dann musst du den verlängern. Und es klappt halt fast. Aber es ist so ein ehrfürchtiges, okay, Meister, ich mache das so und dann macht er das auch so. Also da ist schon Potenzial. Das ist so die schönste Szene, die ich beobachten durfte.
Wer Ao zuhören kann, der... Ja. Ich würde gerne Ao Tanaka andächtig lauschen und sehr ehrfürchtig ihn angucken.
Eben, also was das für eine Aura ist, die der da verbreitet, vor sich herträgt, ja.
Für den Moment begnügen wir uns ja vielleicht auch einfach erstmal damit, ihnen beim Fußballspielen zuzugucken. Ich glaube, wir haben uns alle mehr oder weniger nach oder während des Relegationsspiels gegen Bochum von ihm verabschiedet. Und jetzt ist er aber eben noch da und ist, was ich einfach auch einen sehr, sehr positiven Aspekt dieses Spiels fand. Er ist in der Form, mit der er die Rückrunde auch aufgehört hat, ist er jetzt auch am Anfang der neuen Saison. Er hat ein blitzsauberes Spiel gemacht, wie absolut ruhig sich aus den engsten Situationen rausgewunden gegen Gegner Überzahl, hat immer wieder das Pressing des Gegners auflösen können und zumindest von den Feldspielern der Fortuna, neben Zimbo vielleicht der Mann des Spiels.
Ja, ich fand in der ersten Halbzeit, wir sind jetzt so ein bisschen zwischen erster und zweiter, ne? Würde ich sagen, fand ich ihn jetzt nicht viel besser oder schlechter als Sobotka und Johannesson neben ihm. Ich fand, die haben alle drei ihre Momente gehabt in einem schwierigen Spiel, weil halt Darmstadt die Mitte knallhart zugemacht hat. Die haben halt über außen mal was zugelassen, über rechts. Also was heißt zugelassen, ne? Da ging mal was, aber eigentlich auch nicht viel. Aber man hat immer wieder Momente gehabt, das haben wir jetzt auch schon noch ein paar Mal gesagt, wo man gesehen hat, okay, jeder einzelne von den dreien, Johannesson, Sobotka, Tanaka, hat etwas diesem Spiel zu geben, potenziell. Man muss halt hoffen, dass sie es auf den Platz bringen. Das kam in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser. Wobei, um jetzt den Bogen in die zweite Halbzeit zu schlagen, ich würde nicht mal sagen, dass das Tor der Fortuna da halt total in die Karten gespielt hat, sondern der völlige Bruch. Dieses Spiel bleibt halt relativ lange ähnlich, bis man halt diese rote Karte kriegt. Also bis Darmstadt die rote Karte kriegt.
Einspruch.
Ich also, finde nicht, dass die Fortuna nach dem Tor, also wir können da über das Tor reden, den mehr Platz, den sie hatte, total gut genutzt hat.
Ja, aber es ist trotzdem was passiert, was geändert hat. Also erstmal, wir können natürlich kurz übers Tor sprechen. Es war so im Block. Wir standen gerade alle missmutig auf, weil das Stadion rief, steht auf, wenn ihr für Darmstadt seid, und wir nichts sehen konnten, weil unsere Vorderleute aus Darmstadt waren und man unterhielt sich unter Fortun darüber, dass man gerade böse ausgetrickst wird, weil man jetzt auch aufstehen muss, um was zu sehen, und dann fiel dieses Tor. Deswegen bei uns große Verwirrung, wer das jetzt gemacht hat. Ich dachte, Schinter hat den direkt reingemacht. Aber also wollt ihr noch über dieses Tor weiter sprechen? Also und
ich habe es auch erstmal auch am Fernseher habe ich es nicht verstanden, weil halt ich dachte, wie kann er denn reingegangen sein? Da war ja kein Fortuna in der Nähe.
Ja.
Und dann sah man auch, dass das kein Fortuna gemacht hat, sondern Lukic, der vorher in der ersten Halbzeit so quasi derjenige war, von dem man dachte, okay, der macht gleich das Tor für Darmstadt auf der anderen Seite, weil er zwei, dreimal schon zum Kopfball gekommen war bei einer Standardsituation. Dann macht er aber ausgerechnet eher das Eigentor. Passt natürlich dann auch.
Ja. Aber
meine These war ja, also Moritz wollte ja meiner These widersprechen,
genau.
Die vielleicht auch ein bisschen zugespitzt war, dass sich nicht so viel verändert hat.
Es wird halt Jonah Niemitz eingewechselt. Und das macht in dieser Situation unheimlich viel Sinn. Weil Fortuna irgendwie Bälle nach vorne pölt, die wieder verloren gehen. Und wer, wenn nicht Jonah Niemitz, kann halt in diese Duelle, in diese Laufduelle gehen. Und
der wird in der 69. Minute eingewechselt.
Ich würde ehrlich gesagt nämlich auch wirklich, ich würde ehrlich gesagt wirklich auch kurz gerne einhaken, weil ich fand nämlich, dass die Phase direkt nach dem 0:1, die eben mehr oder weniger bis zur Einwechslung von Niemitz, das oder viel besser vielleicht noch bis zum ersten Wechsel von Darmstadt. Das ist dann in der 63. Minute, also nochmal kurz davor, vor dem Wechsel von Niemitz, dass Fortuna da schon deutlich überlegen war in dem Spiel. Das lag allerdings nicht daran, würde ich sagen, dass die Fortuna es dann halt super gut gemacht hat, mit dem Platz da unbedingt umzugehen, den sie da vielleicht mehr bekommen hat, sondern vor allen Dingen, weil bei Darmstadt einfach die Köpfe so dermaßen runtergegangen sind, dass man halt einfach ein leichteres Spiel hatte als vorher. Also die haben wirklich einen ganzen Moment gebraucht, um sich davon zu erholen, und haben das dann erst geschafft, als Lieberknecht dann von draußen eben eingegriffen hat mit diesem Wechsel und mit Hornby für Marseiler, den ich bei Darmstadt eigentlich fast noch den besten Spieler in der Offensive fand. Also das ist auf jeden Fall jemand, glaube ich, auch für die Zukunft, auf den man irgendwie mal schauen kann bei den Darmstädtern. Das hat echt Mut gemacht, den anzuschauen. Aber dann hat man eben mit Hornby halt einfach nochmal so einen physischen Spieler für die Sturmmitte gebracht, 1,95 groß. Also macht natürlich auch vielleicht Sinn in dem Moment, dass man dann eben sieht, auch mit so einem Marseiler, der irgendwie gut ausgesehen hat, und insgesamt spielerisch kriegt man die Fortuna an diesem Tag halt eben nicht aufgebohrt und schickt dann halt eben nochmal so einen Sturmtank da vorne rein.
Ich glaube aber, das stimmt. Ja, das ist schon ein Punkt. Aber ich glaube, vielleicht ist es auch bei mir so die Wahrnehmung von einer Enttäuschung geprägt, weil ich gedacht habe, okay, die Fortuna schafft aus eigener Kraft halt nach diesem 0:1, das ja schon ein bisschen glücklich gefallen ist, mit der individuellen Stärke, die man im Mittelfeld hat und dem mehr Platz, den man bekommt, irgendwie mehr daraus zu machen. Und man kann natürlich sagen, ja, der Wechsel ist es, der Darmstadt hier stabilisiert und wieder reinbringt. Ich würde ja sagen, es ist eher der Herr Hoffmann gewesen, der Darmstadt da wieder reinbringt, der nämlich einen völlig Katastrophenpass spielt, ohne Not den Ball quer flach reinbringt, quer im Aufbau in die Mitte spielt. Der Ball wird abgefangen und daraus entstehen halt zwei Situationen, steht in der Ecke daraus und aus dieser Ecke entsteht halt so zwei gute Abschlusssituationen, eine hochkarätige Abschlusssituation, die Kastenmeier zweimal hervorragend rausrettet, die, so wie ich denke, so ich das gesehen habe, sowohl die Mannschaft, aber auch das Stadion wieder mit reinbringt ins Boot. Ich weiß nicht, ob das Moritz auch so gesehen hat, aber mein Eindruck war, die Fortuna hat das Spiel schon unter Kontrolle gehabt und bringt dann ohne Not quasi Darmstadt wieder rein mit einem individuellen Fehler und danach kann aber halt alles passieren. Dann kommt der Wechsel mit Nimitz und danach passiert auch erstmal wenig bis zur roten Karte.
Ja, also du hast recht, es gibt diese Phase und es gibt diese Fehler und dieses Fast, also diese Riesenchance für Darmstadt. Ja, es kommt auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen Leben ins Stadion. Generell hatte man schon auch das Gefühl, dass die Mannschaft, ich meine, Lou sagt es, sie haben die Köpfe hängen lassen, aber man hatte schon auch, hat schon einen Kampfgeist gespürt von den Darmstädtern. Und das lebte dann nochmal so kurz auf, auch mit dem Stadion. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass man eben dann aus so einer Situation angefangen hat, lange Bälle nach vorne zu schlagen und dass die halt erst ab der Einwechslung von Jona Niemetz wieder Sinn gemacht haben. Weil es mehrere solche Duelle gab, wo es gefährlich wurde, auch wenn er nicht an den Ball gekommen ist oder so. Aber da waren dann die langen Bälle in die Spitze, ja, hatten wir wie ein Ziel und einen Anlaufpunkt.
Ja, ich glaube, man kann festhalten, ja, man kann eben festhalten, ne? Fortuna schafft es irgendwie aus dem riesigen kapitalen Fehler der Darmstädter was zu machen und der riesige Fehler, potenziell spielentscheidende Fehler, den die Fortuna macht, der wird eben nicht bestraft, was ja vor allen Dingen mit dieser individuellen Leistung von Florian Kastenmeier zu tun hat, der die Fortuna da einfach im Spiel hält. Und auch wenn man die Darmstädter da ein bisschen unnötigerweise wieder ins Spiel zurückholt und eben auch das Stadion, habe ich genauso empfunden wie du, Jan, ist es ja trotzdem eigentlich sehr, sehr souverän, was die Fortuna in den restlichen 20 Minuten dann eben noch abreißt in diesem Spiel. Und als die Darmstädter dann das nächste Mal einen riesigen Bock schlagen, ist die Fortuna eben auch da und kann halt wieder Kapital schlagen daraus.
Ja, auch du sprichst wahrscheinlich auf die rote Karte an. Mhm. Ja, der Ball kommt ja von einem Darmstädter wieder, Vukotic, der den Ball, nimmt jetzt in den Ball, in den Fußläu spielt und El Idrissi muss gerade auf dem Platz bei seinem Debüt
17 auch Jahre alt.
17
ne?
Jahre Boah, alt.
Super bitter.
Ja, also ich kann mir schon vor, also dass der halt fertig war, der Junge, kann ich mir vorstellen, aber ich glaube, da macht ihm ja keiner einen Vorwurf draus. Nicht nur, weil er 17 ist, sondern weil du halt diese Sache machen musst.
Das ist natürlich. Absolut.
Also natürlich, faul ist halt immer nicht fair, ne? Aber natürlich muss der da niemals umhauen. So, wenn du noch in dem Spiel bleiben willst. Und was ich halt interessant fand, ist halt, dass ich glaube, nicht nur alle Fortunen haben in dem Moment halt sofort rot gebrüllt, weil sie sowieso ein bisschen biased sind und das sich gewünscht haben, sondern weil jeder, der Fortuna Düsseldorf ein bisschen verfolgt, weiß, wie schnell Jona Niemetz ist und dass der rückwärts an diesen Ball gekommen wäre und einfach leichtdienst an dem Torwart, der nicht in der Nähe gewesen wäre, einfach vorbeigelaufen wäre, um das Tor zu machen. Ich glaube, das spielt bei der Diskussion darum, bis der VAR dann entscheidet, warum das hier keine rote Karte ist und wie erbost man darüber war, schon auch eine Rolle, dass man als Düsseldorfer halt weiß, wie safe er durch gewesen wäre. Ich meine, Niemitz. Das sieht dann halt der VAR auch so und am Ende auch der Schiri. und revidiert das dann und es gibt die rote Karte und dann gibt es eben den Platz, den die Fortuna vorher vielleicht schon ein bisschen hatte, aber noch nicht nutzen konnte, die dann halt auch noch zum 2:0 führen.
Und das war ja wirklich ein schönes.
Ja, es war vor allem. Also finde ich halt auch. Also das sieht jetzt alles nicht so unglaublich spektakulär aus, aber ich glaube, je weiter man, also ich glaube, in so einer Zusammenfassung, ne, da sind dann halt irgendwie die letzten 5 bis 10 Sekunden ja irgendwie oft drauf, aber ich glaube, wenn man sich diese ganze Sequenz halt anschaut, ist das ein so wunderschönes Tor, wo man natürlich sagen muss, man ist ein Mann mehr auf dem Feld. Auch da. Du konntest auch, finde ich, nach diesem Platzverweis halt deutlich sehen, dass man bei Darmstadt nicht gesagt hat, jo, scheiß drauf, ein Mann mehr oder weniger. Wir haben trotzdem die Überzeugung, dass wir das schaffen, weil sich unsere Strategie ja gar nicht ändert. Wir holzen einfach weiter lange Bälle in den Strafraum der Fortuna. Wir haben da mit Vukotic, wir haben mit Hornby und noch dem einen oder anderen Leute, die durchaus in der Lage sind, da eben auch diese Duelle zu gewinnen, was sie vorher halt ehrlicherweise auch nicht wirklich gemacht haben. Diese Überzeugung hatte dabei Darmstadt keiner. Die waren mit dieser roten Karte endgültig geschlagen, auch Thun reagiert dann ja sogar nochmal auf diese Strategie und bringt mit Kwaci einen frischen Innenverteidiger, bringt mit De Weijs einen dritten Innenverteidiger für den Platz und auch nochmal mit Rossmann weiteres Tempo für die Partie. Und Fortuna ist dann wirklich komplett ungefährdet in diesen letzten Minuten, kann dann eben dieses Tor erzielen, was über die linke Seite vorbereitet wird. Und wie sich da aus einer Unterzahl Tanaka und Ioa rauskombinieren, aber ehrlicherweise zum größten Teil ist es halt Tanaka, der das mit einer Einzelleistung macht, wodurch man dann halt eben den Platz generiert, um dann da eine schöne Passstaffette aufzuziehen. Man spielt sich durch den Zehnerraum durch, verlagert in den halbrechten Zehnerraum. Zimbo chippt einen Ball in den Strafraum, wo Rossmann gestartet ist, sich den technisch richtig gut runterpflückt und dann aus kürzester Distanz, aber trotzdem auch technisch anspruchsvoll mit einem Dropkick, Außenrissschuss satt in die lange Ecke vollendet. Ganz, ganz hervorragendes Tor. Das kann man sich wirklich gerne noch ein zweites und ein drittes Mal anschauen. Das war mit Sicherheit der beste Moment des Spiels.
Also dafür hat sich auf jeden Fall 7 Stunden Autofahrt insgesamt gelohnt, um diesen Moment live zu sehen. Es war ja wirklich auch ein langer Moment. Also den habe ich sehr genossen. So, deswegen bin ich dann versöhnt mit diesem kurzen Dings gewesen. Das war schon sehr schön.
Ich hätte ja gerne noch in der Folge so eine Sima-Suso-Vorlage genommen. der halt super, also der kommt halt für die letzten Minuten für Ioa und ist halt einfach geistesgegenwärtig und fängt nochmal so einen Ball ab im gegnerischen Strafraum und völliger Quatschpass des Darmstädters und Suso spielt ihn halt, sieht Johannesson und Johannesson hat aber wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass Suso diesen Ball überhaupt bekommt und schießt ihn dann halt vorbei. Das tat mir sehr leid, weil das Assist hätte ich ihm sehr gerne gegönnt. Wenigen
Metern, also ja. Boah, also man auch denkt, weiß ich nicht, der möchte da nochmal irgendwie extra gegen den Lauf des Torwarts spielen. Johannesson, eigentlich schon fast zu kompliziert. Der müsste ja eigentlich den Ball nur irgendwie aufs Tor bringen. Ja. Es steht wahrscheinlich 3:0. Super schade. Ich glaube, nachdem halt Rossmann hier sein erstes Profitor erzielt, hätten wir uns wirklich alle sehr über diesen Assist von Suso gefreut. Aber ja, ist dann am Ende vielleicht eben auch nicht ganz so wichtig. Wäre vielleicht dann auch für die Partie ein Tor zu hoch gewesen. Aber eben auch irgendwie wieder ganz, ganz, ganz positiv zu sehen, dass die Fortuna dann zur Not eben auch einfach immer in der Lage ist, halt diese Fehler vom Gegner auszunutzen. Also auch wenn sie dann das letztendlich dann nicht in der Konsequenz tut. Aber was man dann halt in den letzten Minuten, als bei Darmstadt wirklich die Gegenwehr so ein bisschen fehlt, was man dann irgendwie alles noch generieren kann, das macht wirklich irgendwie auch Hoffnung, finde ich.
Ja, aber ich finde es jetzt auch interessant, ne? Also ich habe das, also ich will nicht von einem Hype sprechen, aber dieser Sieg hat schon irgendwie sehr viele positive Gefühle. Ich glaube, im Fortuna-Umfeld auch zu Recht vielleicht. Ne? Wenn man so einen Auftaktsieg sollte man auch mitnehmen. 2:0 ist auch eine feine Sache und so weiter und so fort. Rossmann-Tor, schönes Ding. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das so hundertprozentig mitgehen kann. Also du hast eigentlich das, was Lou am Anfang gesagt hat, von wegen ist, eigentlich stimmt da viel. Und ne, das würde ich auch sagen. Also es gibt echt gute Automatismen, zumindest defensiv, die Mannschaft hält zusammen. Aber wenn dieses Eigentor da nicht fällt, also fehlt mir ein bisschen die Fantasie, wie die Fortuna da noch ein Tor macht. Also das, auch das ist keine neue Erkenntnis, ne? Das wusste man vorher und das ist halt auch Teil des, bis der erste Stürmer wieder gerade auslaufen kann, Prozesses, dass man irgendwie hoffen muss, die Tore zu machen, bis dann halt Vermeil, ja, oder sonst wer da nochmal reinspringen kann. Aber es ist ja eben nicht nur der Mittelstürmer, sondern es ist auch diese linke Seite, wo sich mir nach wie vor Fragezeichen bilden. Deswegen, ey, gutes Spiel, super Truppe, gerade nach dem Ende der letzten Saison. 2-0 gegen Darmstadt, hervorragend, aber es bleiben immer noch Fragen offen.
Absolut. Also ich würde da auch total mitgehen. Bei mir hat wahrscheinlich ähnlich wie bei dir vor allen Dingen Erleichterung und nicht Freude überwogen nach dem Spiel. Also natürlich Freude, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ne, das war eben kein Spiel, wo man dann, glaube ich, rausgeht und sagt, boah, krass, wir haben hier eine Mannschaft geschlagen, die letztes Jahr noch Bundesligist war, sondern ich habe das ja, glaube ich, auch in der Saisonvorschau-Folge schon gesagt, dass Darmstadt bis weit in den Oktober herein der meiner Meinung nach am einfachsten zu schlagende Gegner sein wird und dass das eigentlich nah an einen Pflichtsieg herangeht, weil einfach Darmstadt noch nicht wirklich in dieser Liga angekommen ist, die aus dieser krassen Negativserie kommen. Also das konnte man ja auch sehen, ne, dass da die am ersten Spieltag die Nerven schon komplett blank gelegen haben. Also sowohl auf den Rängen, wo wirklich die Leute, die nach dem 1:0 die Hände vors Gesicht geschlagen haben und teilweise gar nicht mehr aufs Spielfeld geguckt haben. Also die, und dann eben auch auf der Bank, ne, wo dann ja irgendwie, ja, finde ich schon. Ich finde, dass man durchaus sehen konnte, dass die aus einer sehr, sehr langen Serie von Misserfolgen kommen
Ja, das glaube ich auch, ja.
und dass du da halt wirklich dann eben auch in der Lage sein musst, die sich selber schlagen zu lassen. Ist super wichtig, aber es ist eben auch erstmal nur das so, ne? Und das ist aber eben auch zu diesem Saisonzeitpunkt völlig okay. Also gerade die Sachen, wo man halt gesehen hat, dass es da bei der Fortuna noch fehlt, das sind die Themen, wo man eben noch nach Verstärkung sucht. Und dann ist das einfach so in Ordnung. Und ja, ich glaube, genau wie du, Jan, man sollte das jetzt auf gar keinen Fall überbewerten und jetzt wie schon sagen, jo, alles tipptopp, die Mannschaft wird dieses Jahr irgendwie wieder oben dabei sein. Aber du hast jetzt eben im ersten Spiel mit einer stabilen Leistung 3 Punkte geholt, nicht mehr und nicht weniger. Und ja, das ist halt eine Basis, das ist ein Fundament.
Was ich aber, Entschuldigung, Moritz, ich wollte jetzt nicht nochmal rein.
Nee,
Wollt ihr was
ist
sagen?
okay, ist okay. Genau, mach mal. Genau.
Nee, ich würde nochmal ein größeres Fass, also nicht ein größeres
Ja.
Fass, ein anderes Bild nochmal aufmachen. Das heißt, wenn du jetzt da nochmal ein Fazit für dich ziehen möchtest, dann.
Ja, also ich glaube, ich bin einfach slightly positiver jetzt als ihr, weil ich, ja, keine Ahnung, ich das Gefühl habe, diese defensive Stabilität ist einfach
Ja.
was keine andere Mann, also wenig andere Mannschaften, wenn die nicht so zusammengeblieben sind, wie die Fortuna jetzt ist, die eine sehr starke Defensive, teilweise herausragende Akteure da hat, dann ist das einfach ein Pfund, wo man richtig drauf aufbauen kann. Und dann, genau, dann gucken wir mal, ob wir, ich sehe ja, das führt jetzt vielleicht so weit, ich sehe ja zum Beispiel Schinter eher in Rotation mit Johannesson, gegebenenfalls Sobotka, Tanaka, je nach Spielsituation und jemand anders auf links, jemand Neues auf links und Rossmann, der ja wirklich auch vielversprechend startet, den ich ja auch schon gegen Ipswich vielversprechend fand. Und dann noch mit Vincent Vermey plus einem weiteren wirklichen Mittelstürmer kann da noch was kommen. Also ich bin, finde, es gibt schon Anlass zu Optimismus.
Ja, genau. Man hat eben das, was man vorher wissen konnte, dass es gut sein würde und gut aussehen würde, hat man bestätigt gesehen. Das ist ja auch schon mal was, so kann man es aussagen. Und auch die Argumente, die du jetzt gebracht hast. Ich meine, wenn Ao Tanaka geht, die Wahrscheinlichkeit ist immer noch relativ hoch. Da müssen wir auch noch mal irgendwie tief durchatmen und überlegen, was das halt heißt. Ne? Was ich halt irgendwie was mich ja im Zusammenhang mit dem Spiel, aber dem gesamten Spieltag schon irgendwie so ein bisschen, ja, nicht anzündet, aber halt, ist halt diese Liga insgesamt, ne? Ich fand diesen ersten Spieltag, der hat meine Erwartungshaltung, die sich in den Tagen vor dem Spieltag, dass es halt eine richtige Knackersaison werden könnte, total bestätigt. Also ich habe das Gefühl, und das ist nur ein Gefühl, und es basiert nur auf diesem ersten Spieltag, den Ergebnissen und was die anderen Mannschaften gemacht haben, dass es schon einige Mannschaften gibt, die oben mitspielen können und dass das ein sehr kompetitives Feld ist. Und das kann man natürlich sagen, oh, ist ja blöd, weil die Fortuna, ne? Je weniger Konkurrenz sie hat, desto besser ist es. Es hat aber auch Potenzial, eine richtig geile Saison zu werden. Ne? Um halt Tims Mantra, es muss bis zum Ende spannend bleiben, hier reinzubringen. Das, also, ich finde es ja eher gut, wenn halt, wenn es halt, ne, also ich glaube, da ist Potenzial da drin, dass einiges in die eine oder andere Richtung bei vielen Mannschaften passiert. Und das sehe ich so eher als Herausforderung, als positive Herausforderung für die Fortuna, als jetzt irgendwie, man bräuchte nur zwei andere Konkurrenten, dann wird das schon irgendwie.
Ja, also bei diesem flammenden Plädoyer für die Zweitligasaison 24/25 gehe ich auf jeden Fall auch mit. Kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, dass es da sehr viele Teams geben wird und was das Schöne ist, eben auch sehr, sehr viele durchaus namhafte Teams, die da oben mitspielen und eben auch vielleicht relativ lange oben mitspielen und auch nur so halb oben mitspielen, heißt ja eigentlich immer, dass du mit einer Siegesserie dann auf einmal doch wieder oben dran bist und da sind schon auch viele Mannschaften dabei, die, glaube ich, dann diese Qualität haben, um dann halt auf einmal 3, 4 oder 5 Spiele mal in Folge zu gewinnen und ja, ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass uns da eine super Saison ins Haus steht, also aus neutraler Sicht, aber dass eben die Fortuna da in der Lage ist, in der Lage sein könnte, durchaus eben auch mitzumischen.
Ist das jetzt die Überleitung,
Ja.
um über Budo Sivtsivadze zu sprechen, der mit Karlsruhe eventuell eine solche Saison vorhat? Man weiß es nicht genau. Aber der 3 Tore gemacht hat gegen Nürnberg und der nächste Gegner sein wird.
Ja, über den müssen wir auf jeden Fall sprechen. Über den KSC generell müssen wir auf jeden Fall sprechen. Die gehören für mich auf jeden Fall eben auch in diese Riege der Mannschaften, die in der Lage sind, oben mitzuspielen, mit dazu. Fairerweise muss ich sagen, dass das jetzt nicht komplett darauf beruht, dass ich jetzt denke, dass die von der Qualität im Kader es da mit den Kölns, den Berlins, den Hannovers, den Schalkes aufnehmen können. Aber es ist einfach eine Mannschaft, die eigentlich immer sehr, sehr stabil ist, die mit Christian Eichner einen Trainer hat, der ja, die zweite Liga wirklich in- und auswendig kennt. Und weil man ja eigentlich immer davon ausgeht, dass es halt eine Mannschaft gibt, wie es jetzt zum Beispiel letztes Jahr Holstein Kiel gewesen ist, die ein bisschen mehr aber macht aus der Summe der Einzelspieler, sind da, glaube ich, sehr, sehr viele. Also auch wenn man sich, glaube ich, mal so die ganzen Expertentipps und so anschaut, gehen da wirklich sehr, sehr viele auf den KSC als in Anführungsstrichen Überraschungsmannschaft dieses Jahr. Und mit Sicherheit hat das auch viel damit zu tun, dass man eben ja, in der letzten Rückrunde so unglaublich aufgeräumt hat und aus dem Abstiegskampf, zu dem man sich Ende des Jahres noch befand, ja, ist dann halt eben in die Top 6 der Liga letztendlich noch geschafft hat. Und viel hat auch, glaube ich, damit zu tun, dass man eben, ähnlich wie die Fortuna vielleicht, ja, eben einen Trainer hatte, der eben auch dieses Fundament schon entwickelt hat und dann eben auch gar nicht groß überlegen muss, wie man halt in so eine Liga reingeht, in so eine Saison reingeht, sondern man dann erstmal mit einem relativ stabilen System startet, mit einem flachen 4-4-2, was vielleicht gar nicht das beste System dieses Kaders ist. Aber ja, bei Eichner ist es dann halt einfach, glaube ich, ähnlich wie bei Thun auch erstmal immer eine reine Stabilitätsüberlegung. Trotzdem hat es bei Karlsruhe in diesem Sommer sehr viel Wechsel gegeben und deswegen ist es eigentlich fast noch interessanter, dass so viele die Karlsruhe auf dem Zettel haben, denn man hat echt richtig viel Qualität verloren, muss man sagen. Man hat den Stammtorwart mehr oder weniger hinauskomplimentiert mit Patrick Drewes, der jetzt bei Bochum ist, weil man dem 20-jährigen Max Weiß die Chance geben wollte. Also auf den hält man riesige Stücke, hat den jetzt sofort zur Nummer 1 gemacht und deswegen nach einem Jahr halt Drewes schon wieder abgegeben. Tim Rossmann ist natürlich kein großer Faktor bei Karlsruhe gewesen, aber könnte am Ende des Jahres natürlich irgendwie fast der Transfer sein, der am meisten wehtut. Dann hat man mit Jerome Gondorf im defensiven Mittelfeld einen Spieler abgegeben, der eine absolute Konstante gewesen ist über Jahre, über sehr, sehr viele Jahre. Lars Stindl hat seine Karriere beendet. Und die beiden, die vielleicht am schwersten wiegen, sind einmal Paul Nebel im offensiven Mittelfeld, der nach Laie zurück zu Mainz in die Bundesliga gegangen ist, und Igor Matanovic, der auch nach Laie zurück zu Eintracht Frankfurt in die Bundesliga gegangen ist. Der hat unglaublich viele Tore dann auch gerade zum Ende der letzten Saison gemacht. Und im Augenblick ist so ein bisschen die Frage, wie die Karlsruher das auffangen wollen, weil es dann so aussieht, als ob im Augenblick Budo Sivtsivadze der Alleinunterhalter im Sturm ist. Also da fehlt dann doch an dem einen oder anderen Punkt vielleicht irgendwie noch die Qualität. Ähnlich wie bei der Fortuna kann aber auch hier noch sehr, sehr gut sein, dass man da nochmal nachbessern wird in den letzten Wochen, weil vor allen Dingen hat man sehr, sehr junge Spieler, die noch keine Profi oder sehr, sehr wenig Profi-Erfahrung haben, ausgeliehen. Vielleicht kommt dann da doch noch der ein oder andere Neuzugang, glaube ich. Sivtsivadze haben wir schon angesprochen. Ich weiß nicht, hat jemand von euch das Spiel gegen Nürnberg gesehen oder zumindest Teile davon?
Ich habe sogar Konferenz geguckt, aber ja, kann ich jetzt trotzdem nicht besonders viel zu sagen.
Ja, aber die drei Tore sind ja hoffentlich noch in Erinnerung. Ich fand es echt absolut herausragend, dem zuzuschauen, dass der in diesem Spiel gegen Nürnberg, wo Karlsruhe eigentlich von Anfang an die bessere Mannschaft war, dann plötzlich 0-2 zurückliegt, weil Dennis Burnic einen Katastrophenfehler macht im Mittelfeld und man dann irgendwie noch so ein Flippertor bekommt. Dass man da irgendwie erstens als Mannschaft irgendwie nicht aufsteckt und das dann irgendwie noch dreht, aber dann vor allen Dingen Sivtsivadze, der glaube ich auch in der letzten Rückrunde dann auf einmal durchgestartet ist, dann jetzt mit Georgien noch zur EM fährt und sicherlich auf einem Hoch dann wiederkommt, dann dieses Spiel macht, diese drei Tore macht und vor allen Dingen eigentlich dreimal dasselbe Tor macht. Also kann man sich auch gerne nochmal anschauen, der bekommt dreimal mit dem Rücken zum Tor oder zumindest nicht frontal aufs Tor zu laufen, den Ball, nimmt den an, macht dann eine Drehung um den Innenverteidiger rum und versenkt den Ball. Also wirklich dreimal eigentlich das identische Tor oder zumindest mit der identischen Bewegung. Das wird mit Sicherheit diese Woche durchaus das ein oder andere Mal über die Videobildschirme bei der Fortuna laufen, dass man da die Innenverteidiger nochmal darauf hinweisen kann, dass sie bitte Sivtsivadze nicht so aufdrehen lassen im Strafraum und wie man das verteidigt, wie man sich da am besten reinstellt. Ansonsten ist natürlich jetzt schwer, großartig was über den KSC zu sagen. Man hat jetzt eben nur dieses eine Spiel, wo man ein bisschen was rausziehen kann. Was man deutlich gesehen hat, ist, dass man ähnlich wie bei der Fortuna der Rechtsfokus, Karlsruhe einen klaren Linksfokus im Spielaufbau hat. Er hat 55% der Angriffe über die linke Seite gestartet, was sehr, sehr viel damit zu tun hat, dass jetzt in diesem flachen 4-4-2, das man da gespielt hat, Marvin Wanicek, der eigentlich ein etatmäßiger Zehner ist, dann halt quasi links gespielt hat. Auch der ist dann immer wieder reingezogen in die Mitte und glaube ich, allgemein Spieler, den wir alle auf dem Zettel haben, einer der besten Techniker der Liga. Super Schuss, super Standards. Und auch wenn man da jetzt einen ziemlich ähnlichen Spieler verpflichtet hat, von dem ich auch sehr, sehr viel halte, mit Robin Häuser von Wien Wiesbaden. Vielleicht hat man da die beiden besten Standardschützen der ganzen Liga in einem Kader versammelt. Da muss man super aufpassen. Hat man sich dafür entschieden, Häuser erstmal nicht starten zu lassen, sondern ist halt eben auf was Altbewährtes gegangen. Stichwort Stabilität am ersten Spieltag und so weiter. Was man eben auch gesehen hat und wo man auch ein bisschen drauf achten muss, es kann immer ganz gut sein, dass wenn Karlsruhe wieder aus diesem 4-4-2, aus dem Flachen spielt, dass man wieder in so eine Raute verschiebt, also dass dann quasi Vanicek auf die 10 geht, dass dann Rapp, der das jetzt am Wochenende gemacht hat, dann eben auf diese linke Achterposition geht. Vielleicht wird man aber auch gegen Fortuna schon Robin Heuser dann das erste Mal in der Startformation sehen. Glaube ich allerdings fast nicht, weil man wahrscheinlich ein bisschen defensiver noch agieren wird, als man das jetzt gegen Nürnberg gemacht hat, wenn es jetzt auswärts gegen die Fortuna geht. Aber man kann auf jeden Fall auch nochmal darauf hinweisen, dass Karlsruhe trotzdem im Vergleich in der Liga eine Mannschaft ist, die eher mehr den Ball möchte, als es viele andere tun. Also natürlich jetzt irgendwie auch nicht absurd viel. Das ist kein erster FC Magdeburg. Aber das ist eine Mannschaft, die schon Fußball spielen will und das am Wochenende auch tun wird. Und das sind ja dann eigentlich auch in der Vergangenheit oft Mannschaften gewesen, die der Fortuna eigentlich entgegengekommen sind, weil man einfach ein bisschen mehr Räume hat und dann vielleicht in so einem Head-to-Head gegen eine Mannschaft wie Karlsruhe dann letztendlich die besseren Einzelspieler an der einen oder anderen Stelle hat. Und wenn man es dann schafft, einen Zivzivate zu verteidigen, dann halt wie in der Lage ist, vielleicht die eine Chance mehr zu nutzen als der Gegner.
Das klingt alles ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Also das wird es ein anderes Spiel als gegen Darmstadt. Also klar, ja, ist ein anderes Spiel. Aber wird man weniger Stabilität sehen?
Denke ich schon. Also allerdings glaube ich nicht, dass das jetzt ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob dieses Spiel jetzt am zweiten Spieltag stattfindet oder am achten, sagen wir mal. Weil ich glaube, sowohl Thun als auch Eichner werden im Zweifel ihre Mannschaften noch darauf einpolen, eher weniger ins Risiko zu gehen, als man das, glaube ich, nach dem ersten Viertel der Saison halt irgendwie tun würde. Einfach, weil man noch nicht so ganz weiß, wo man steht. Aber dass wir ein anderes Spiel sehen werden als gegen Darmstadt, glaube ich schon. Ich glaube auch, dass wir mehr Tore sehen werden. Und ich glaube ehrlicherweise auch, dass beide Mannschaften treffen werden.
Oh. Jo. Sehen wir eine andere Fortuna dagegen? Wo kann zu diesem frühen Zeitpunkt mit dem tiefen Kader, den er hat, eigentlich Thion überhaupt was anderes machen? Das ist ja auch mal ein Teil der Frage, ne?
Ja, also ich sehe ehrlicherweise nicht wirklich, dass man einen personellen Wechsel vornehmen wird. Moritz, wie siehst du das? Denkst du, dass wir Wechsel sehen werden?
Ich versuche es gerade mir vorzustellen. Ich wüsste wirklich nicht, wo. Kann ich mir gerade nicht vorstellen.
Also.
Ich glaube nicht.
Also erstens, es ist ja keiner negativ aufgefallen. Ja, klar kann er über Tim Rossmann nachdenken. Weil das ist so ungefähr der Einzige, wenn ich mir diese Bank angucke, wo ich denke, ja, das ist potenziell einer für die Startelf. Was ich interessant finde, weil alle anderen kann man, also sind für mich, also De Weist vielleicht noch.
Aber das ist halt die Frage, ob du da nochmal wechselst, ne? Weil das war auch vor dem Spiel die einzige Frage, die ich hatte, ob er mit Hoffmann oder De Weist spielt. Ja,
also Hoffmann hat diesen einen Bock, ja, der hätte sehr teuer werden können, aber ansonsten hat er eigentlich ein ziemlich solides, gutes Spiel gemacht.
Ja.
War Teil von einer, ja.
Also ich würde auch immer diesen Wechsel-Device für Hoffmann gerne sehen, aber ich glaube, es wird nicht passieren. Und auch Tim Rossmann in der Startelf sehe ich
zuletzt
überhaupt nicht. Also ich meine, wir haben alle jetzt auch nochmal auf dem Level 2. Bundesliga in wenigen Minuten ein bisschen was von Rossmann gesehen, was dafür sorgt, dass da jetzt teilweise schon sehr gehypt wird, vielleicht auch zu Recht. Also ich glaube, wir haben das alle sehr genossen, das zu sehen. Ne? Irgendwie das Tempo hat man gar nicht so sehr gesehen, aber was er da beim 2:0 technisch macht, ist erste Sahne. Ich finde es ganz hervorragend, dass es halt so ein Spieler ist, der zur Grundlinie kommen will, mit seinem linken Fuß auf der linken Seite, dass es jemand ist, der sich halt mehrfach das 1:1 zutraut. Finde ich ganz hervorragend. Das ist eine ganz hervorragende Basis. Ich glaube, wenn der mal ein bisschen Spielpraxis bekommt, so, dann kann das wirklich jemand werden, der uns viel Freude macht. Aber ich glaube, du weißt halt überhaupt nicht, wie der halt in so einem, wie der mit so einem Auftrag Startelf halt zurechtkommt. Und vor allen Dingen bringt es, glaube ich, auch so viel in diesem stabilen Konstrukt, über das wir jetzt hier die ganze Sendung geredet haben, durcheinander und setzt da so viele neue Variablen rein, dass das ein Trainer wie Daniel Thun, und der ist ja wirklich dann schon auch das ein oder andere Mal absolut zu Recht sehr häufig, eben ein sehr konservativer Trainer, das wird der nicht machen. Das macht für mich auch überhaupt gar keinen Sinn. Also Rossmann als Einwechselspieler ist doch eine super Option.
Aber der Ausgerechnet-Faktor. Ja. Ne? Ja, ausgerechnet Rossmann eben gegen sein früheres Team. Ja, da muss doch der alte Psycho-Fuchs Daniel Thun nicht in die Tiefe trickistisch. Ne? Du hast vollkommen recht, aber man kann das Narrativ ja schon spinnen.
Ja, vielleicht überrascht uns alle Daniel Thun ja am Samstag. Ich würde allerdings nicht allzu viel Geld drauf verwenden.
Würdet ihr denn auf die Fortuna viel Geld verwenden? Wie ist denn euer Bauchgefühl?
Ich habe ein Slide. Ja, also ich glaube, die Fortuna gewinnt das. Sieht gegen Karlsruhe immer gut aus. Das wird auch weiterhin so laufen. Außerdem ist Zimbo, der in einem der Social-Media-Content-Videos, gibt es ja immer diese Frage der Woche da im Trainingslager, Frage des Tages, Frage der Woche, egal, im Trainingslager. Und die Spieler werden gefragt, auf welches Spiel sie sich am meisten freuen. Und Zimbo sagt immer noch, ja, gegen den KSC ist für mich halt ein ganz besonderes Spiel und da bin ich besonders heiß. Und das in Kombination mit dieser hervorragenden Form, die er ja jetzt schon aufweist, wird er auch dieses Spiel wieder.
Jetzt schon, die letzten Jahre.
Ja.
Ich finde das einfach, wir machen jetzt wieder einen Sprung zurück, ne? Aber was der da wieder für eine Leistung hingebracht hat, das ist eigentlich, man erwähnt es nicht mal mehr, weil er das halt seit Jahren macht.
Ja. Er hatte mal so einen Hänger irgendwann, aber jetzt, ja, genau.
Ja, aber auch das war ja nicht ein Hänger, der halt irgendwie, das war halt auf einem Niveau ein Hänger, ne?
Ja, absolut.
Boah, ey, was ein Typ.
Krass, ja.
Ja, wenn man sich dann noch überlegt, dass halt Karlsruhe diesen krassen Linksfokus hat, dann aber auf die Wand Matthias Zimmermann zuläuft, der dazu, nachdem er sie gestoppt hat, dann einfach mit einer Lässigkeit den nächsten Angriff einleiten wird, sehe ich auch eher schwarz für Karlsruhe. Also das ist echt eine gute Mannschaft, die wir jetzt am Wochenende gesehen haben, können durchaus auch mal irgendwie noch ein Spiel aus dem Dreck ziehen, das schon verloren scheint. Aber wenn ich jetzt Geld setzen müsste, würde ich auch sagen, dass die Fortuna das gewinnt. Und dann würde man mit 6 Punkten schon wirklich ganz hervorragend dastehen.
Ja. Jo. So, aber vielleicht wollen wir den Teppich noch nicht verteilen. Wir sind gespannt. Man kann sich freuen auf das Spiel am Samstag um 13 Uhr. Yes. Machen wir es zu?
Ja.
Machen wir.
Ciao, ciao.
Tschö.
Bis nächste Woche. Tschüss.